Hallo und herzlich willkommen. Demnächst haben wir ein Jubiläum zu feiern bei Das Gehirn und der Finger. Und da haben wir gedacht, beantworten wir doch mal wieder eure Fragen. Das ganze Format nennt sich ja im Internetzeitalter Ask Me Anything oder in diesem Fall Ask Us Anything. Ihr dürft alles fragen, was ihr wollt, und wir werden dann nach Kräften versuchen, euch die Frage zu beantworten. Jetzt aber zum eigentlichen Thema in dieser Woche.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Ganz herzlich willkommen bei Das Gehirn und der Finger, Katharina Askalis. Hallo.
Hallo, schön hier zu Gast zu sein.
Magnus, ich weiß, du wolltest unbedingt über das Thema sprechen, dass die Medizin weiblich wird. Und jetzt ist der Podcast zumindest ein Drittel weiblich geworden heute. Man könnte das ja auch unter die Überschrift packen: Alles, was du eine junge Medizinerin schon immer fragen wolltest, dich aber bisher nicht getraut hast, oder? So frei nach Woody Allen.
Da ich mich alles traue, ist das insofern nicht ganz korrekt. Aber Moment, es ist natürlich schon sinnvoll, dass jetzt nicht zwei Männer über Frauen in der Medizin reden, zumindest nicht alleine.
Das finde ich auch sehr, sehr gut. Magnus, du kannst ja mal erzählen, also Katharina und auch den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts, was dich dazu bewogen hat, dieses Thema jetzt auf die Tagesordnung zu setzen. Denn darüber, dass die Herren in der Medizin sich mit den weiblichen Körpern nicht ganz so sehr beschäftigen, haben wir ja durchaus schon mal gesprochen. Du siehst, glaube ich, eher eine weibliche Revolution der Medizin, ist das richtig?
Ja, und zwar bei den Anbietern, naja gut, jedenfalls bei den Ärzten und Ärztinnen. Der eigentliche Anlass war eigentlich, dass ich neulich nochmal einen Teil von dem uralten Sauerbruch-Film gesehen habe. Ich weiß nicht, ob Katharina, ob du den kennst, über Sauerbruch, den großen Arzt, den großen Chirurgen aus Berlin, und 1954 gedreht, grauenhaft kitschig, aber lustig insofern, als dass wirklich 100,0% der Ärzte Männer sind und 100,0% des Pflegepersonals Frauen eben. Und das ist so absurd, weil das war natürlich schon in meiner Studienzeit anders, in deiner vermutlich noch mehr. Und dann stolpert man halt über Zahlen. Das war mir vorher nicht klar, dass wirklich heute 2/3, nicht 50% oder so, sondern 2/3 aller Medizinstudenten Studentinnen sind. Und das ist natürlich schon, es wäre ja ein Wunder, wenn sich dadurch nicht wirklich einiges auch inhaltlich ändern würde. Wir haben nicht nur mehr X-Chromosome jetzt in der Ärzteschaft, sondern eben auch, naja, gut, darüber kann man reden, ne? Andere Verhaltensweisen, Denkweisen und wie auch immer.
Wie war das zu deiner Studienzeit, Katharina? Wie war das Verhältnis da? War es schon mehrheitlich weiblich oder 50-50?
Ja, tatsächlich. Wir hatten gerade das Semester mit der Zweidrittelquote erreicht, das erste Mal an der Uni Hamburg. Und jetzt gehen die Zahlen ja wirklich langsam, aber sicher Richtung 70% Frauen bei den Medizinstudierenden.
Und ich weiß nicht, ob einer oder eine von euch oder sogar beide Ideen haben, warum das so ist. Also ist es eher so, weil mehr Frauen sich heute für den Beruf interessieren oder weil Frauen schlichtweg schlauer sind, besser bei Medizinertests abschneiden, was ich jetzt mal voraussetzen würde?
Das mag ja verschiedene Gründe haben. Frauen haben tendenziell in Deutschland statistisch gesehen das etwas bessere Abitur. Sind ja noch in Zeiten des Numerus Clausus, also man muss den Medizinstudiumplatz auch bekommen. Dann wird der Beruf an sich, glaube ich, interessant für Frauen. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, dass Männer mit einem sehr guten Abitur sich vielleicht eher dafür entscheiden, in Berufe zu gehen, wo sie schneller mehr verdienen. Wie viel wahrer Kern da ist, das weiß ich aber nicht.
Wir wollen ja nicht über euren Verdienst jetzt sprechen, aber ich habe schon etliche Ärzte gesprochen, die gerne auf Golfplätze fahren und auch schicke Autos dabei hatten. Aber wenn man noch ein besseres Abitur hat als Mann, wird man dann Investmentbanker? Magnus, hat es dafür bei dir nicht gereicht, oder?
Also, als ich Abitur gemacht habe, gab es noch die Wehrpflicht. Also man ahnt, dass es schon ein paar Jahre her ist. Und dann habe ich eben Zivildienst gemacht und im Krankenhaus. Und da habe ich im engeren Sinne des Wortes Blut geleckt. Ich fand das ausgesprochen spannend, ausgesprochen anstrengend, aber das war dann eigentlich relativ schnell klar. Rein über die Verdienste kann ich das nicht ausgesucht haben, denn ich bin Neurologe geworden und das wäre absolut dämlich.
Wieso? Also jetzt auch nicht die am schlechtest verdienenden Ärzte, oder?
Die sind aber schon im unteren Drittel. Also wenn du wirklich Geld verdienen willst, dann gibt es einige Entscheidungen, die sind klüger. Und da hat Katharina ja auch keine kluge Entscheidung gefällt, weil als Allgemeinärztin finanziell war das keine kluge Entscheidung.
Das mag vielleicht sein, aber glücklich und zufrieden und trotzdem gut verdienend kann man ja auch sein.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, schlechter verdienen nur KinderärztInnen, oder? Ist das so?
Ja, also Pädiatrie und Allgemeinmedizin sind da in der Regel das statistische Schlusslicht, sind aber auch Berufsgruppen mit einer sehr hohen Berufszufriedenheit.
Du hast gerade gesagt, glücklich ist wichtig, und ich habe ja einen glücklichen Arzt, eine glückliche Ärztin vor mir auf jeden Fall. Das heißt, ihr macht es tatsächlich aus Leidenschaft. Was sagst du denn zu der These, dass die Frauen nicht nur im Abitur besser sind, sondern sich vielleicht für den Medizinberuf an sich auch besser eignen? Also man weiß ja, es gibt ja auch andere Studien, die zum Beispiel sagen, Frauen sind kommunikativer. Magnus und ich haben uns schon sehr oft darüber unterhalten, dass das ja gerade etwas ist, wo es bei Ärztinnen und Ärzten manchmal hapert sozusagen, ja, dass nicht alle so wahnsinnig gut da drin sind, mit ihren Patientinnen und Patienten zu sprechen. Siehst du da noch einen Unterschied?
Ach, also ich glaube, da müssen wir mal aufpassen, nicht in die nächste Gender- und Geschlechterfalle zu tappen. Es mag manches an der Sozialisierung liegen, weil wir immer noch die Situation haben, dass Männer und Frauen von Geburt an etwas anders sozialisiert werden. Das wird ja statistisch gesehen in Europa mit jeder Generation tendenziell ein bisschen besser. Und es mag natürlich sein, dass bei Frauen die Kommunikationsfähigkeiten gegenüber den PatientInnen teilweise etwas ausgeprägter sind als bei den Männern. Mhm. Und es mag auch sein, dass sich Männer vielleicht eher die technischen und operativen Skills statistisch gesehen zutrauen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das ist weitestgehend im Wandel. Das hoffe ich zumindest.
Gut, und jetzt haben wir 2/3 Ärztinnen. Du hast gesagt, die Medizin wird sich verändert. Magnus hat es auch gesagt. In welche Richtung denn? Oder hat sie sich vielleicht schon verändert?
Also wenn ich darf, würde ich ganz kurz einfach jetzt tatsächlich mal mit ein paar kleinen Zahlen um mich schmeißen und du korrigierst mich bitte, wenn deine Zahlen anders sind, weil
häufig
unterscheiden die sich. Nein, aber es ist einfach so, 2/3 heute, 2/3 aller Studenten sind Studentinnen. So. Bei den Ärzten, bei den niedergelassenen oder überhaupt praktizierenden Ärzten sind es um die 50%. Immer plus minus. Interessant ist aber, dass das ganz, ganz, ganz ungleich verteilt ist. Also, dass Gynäkologinnen in der Regel Frauen sind, zu 70% überrascht jetzt nicht, finde ich eigentlich auch sinnvoll, kann man sich darüber streiten, dass Urologen in der Regel Männer sind, zu 85%, finde ich als Mann auch einigermaßen beruhigend irgendwie. Also Kinderärzte hauptsächlich Frauen, Allgemeinmedizin sehr gleich verteilt. Neurochirurgie gibt es fast keine Frauen, Chirurgie gibt es wenig Frauen. Das ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich diese Spezialisierungen sind. Also dass tatsächlich wir irgendwie irgendwelchen Klischees folgen. Und das ist nicht unbedingt die Spur des großen Geldes, weil Urologie ist jetzt, glaube ich, auch nicht das Fach, mit dem man, ich weiß es schlicht nicht, aber es ist erstaunlich, wie sehr sich dann die Fachdisziplinen unterscheiden. Warum tun sie das?
Ich sehe, keiner hat eine Antwort darauf. Also ich würde jetzt mal sagen, es gibt ja 2 Erklärungen. Du hast gesagt, das Geld ist es nicht, Magnus.
Zumindest nicht nur, ausdrücklich nicht nur. Ja, genau. Ja.
Also ich würde sagen, ich habe ja Soziologie studiert. Da gibt es ja traditionell die These, dass man sagen würde, manches hat dann mehr Prestige oder Status oder das sind so Old Boys Clubs in der Neurochirurgie und da fördert man auch eher junge Leute. Es gibt andere Studien aus Skandinavien, wo man sehr gute Chancen hat, alles zu werden, egal ob man Mann oder Frau ist, wo man dann trotzdem sieht, dass einfach manche Berufe weitaus mehr von Frauen immer noch ausgeübt werden. Die haben auch weniger Informatikerinnen und so. Interessanterweise in Kroatien gibt es mehr Frauen, die programmieren als Männer. Aber das scheint auch was speziell Kulturelles zu sein. Also man kann es, glaube ich, gar nicht so festmachen. Die Frage ist, und deswegen habe ich auch gesagt, wie ändert sich vielleicht die Medizin? Ich meine jetzt gar nicht nur in Zahlen. Was ist denn gut? Also ich weiß, dass zum Beispiel im Management weiß man aus vielen Forschungen, gemischte Teams sind immer gut. Es ist immer gut, wenn Männer und Frauen dabei sind. Ihr könnt natürlich auf jeden Fall aus eurer Erfahrung sprechen, auch wenn ihr da keine Statistiken zu habt. Katharina, was würdest du sagen?
Doch, da tut sich ja wahnsinnig viel. Also in den Führungspositionen haben wir so 20-25% Frauen in der Medizin. Bei den ProfessorInnen an den Fakultäten sind es ungefähr 30%. Da hat sich auf jeden Fall einiges getan und da ist immer noch eine gewisse Tendenz. Jetzt könnte man natürlich sagen, immer noch zu wenig. Würde ich natürlich auch unterschreiben. Aber wir haben ja nun auch die Generationen, die nachwachsen. Es gibt aber auch Berufsgruppen, beispielsweise die Chirurgie, die lange als wirklich männliche Domäne galt und wo es ganz klar mit auch daran liegt, dass die Frauen schlicht weniger gefördert wurden. Als wir damals im Studium waren wir eine reine Damenkohorte, also eine Unterrichtsgruppe. Und wir hatten 2 Studenten aus einer anderen Kohorte, die bei uns in der Chirurgie das Praktikum nachgeholt haben. Wir waren da also mit versammelter Truppe angetreten vorm OP. Und der leitende Chirurg sprach exakt nur die beiden Männer an und fragte, wer von ihnen möchte denn mit an den Tisch.
Wow.
Und ich habe dann gesagt, Entschuldigung, hier stehen übrigens auch Damen. Die haben auch Hände und ein Gehirn. Das war dann kurze Stille im Raum und dann sagte er, naja, wenn Sie unbedingt möchten. Ich habe gesagt, das habe ich gar nicht gesagt. Ich möchte mich hier gar nicht vordrängeln, aber vielleicht werden wir mal alle angesprochen, wer möchte. Ich habe übrigens in der letzten Formulatur sehr viel mit am Tisch stehen dürfen. Ich würde auch den Vorrang lassen zu jemand anderem in der Gruppe, aber vielleicht werden wir mal alle gefragt. Mhm. Und das ist nicht lange her. Also ich sitze hier noch nicht mit den Silberlocken im Jahr vor der Rente, sondern es ist nicht so lange her und wir hatten diese Sachen im Studium eben auch. Da hat sich was getan. getan. Und in der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie ist man da strukturell beispielsweise vorgegangen und hat gesagt, wir führen schrittweise nicht nur Förderprogramme ein, sondern auch eine Quote für die Gremien. Und man höre und staune, die erste Quotenhürde war 10% Frauen in den Gremien, war das erste Ziel.
Wow, das heißt, es gab weniger als 10%, höre ich raus.
Richtig,
ja.
Genau. Ja. Oh Mann. Und heute ist meines Wissens nach, ich bin keine Chirurgin, aber meines Wissens nach ist die neue Quote, die jetzt erreicht werden soll, um und bei 30%. Das ist schon sehr spannend.
Aber die spannende Frage ist doch jetzt, finde ich auch, wenn jetzt 2/3 der Studierenden Frauen sind, brauchen wir da keine Förderung mehr.
Fürs Studium meinst du?
Ja, ja, für Studium.
Ja, genau. Ne?
Brauchen wir keine Förderung. Die Frage ist, wo liegen die Unterschiede? Also die Frage ist tatsächlich, also ich habe das natürlich, ich habe es A als Mann erlebt und es ist B schon länger her. Und dass es damals männlich dominierte Fachrichtungen gab, das war unübersehbar. Chirurgie war ein Beispiel. Putzigerweise war an der Uni bei uns Gynäkologie auch so ein Beispiel. Also an der Uni, der Gynäkologe war ein Chef, ein mit Verlaub unerträglicher Chef. Und manchmal hatte ich auch den Eindruck, ich glaube nicht, dass der gegen Frauen was hatte speziell, aber er hatte was gegen Leute, die nicht sich kämpferisch gegen ihn stellten sozusagen. Mhm. Also das war sehr unangenehm mit ihm, egal ob als Mann oder als Frau, aber als Frau glaube ich dann noch ein bisschen mehr. Die Frage ist, wo gibt es heute Förderbedarf? Wenn du sagst, in Gremien, dann kann es ja auch so sein, dass Frauen vielleicht eher nicht in Gremien rein wollen. Das weiß ich schlicht nicht. Aber ich kann mir auch keinen strukturellen Unterschied vorstellen, dass sie in Gremien nicht reinkommen sollten.
Ist tatsächlich nach wie vor ein Problem, dass die Menschen, die in Führungspositionen sind, meistens als Nachwuchs eher diejenigen heranziehen, die ihnen vom Typ her ähnlich sind. Das heißt, männliche Chefs stellen tendenziell eher den männlichen Nachwuchs, in dem sie sich sehen, statistisch gesehen ein. Das ist ja nicht nur in der Medizin so, ne, sondern bestimmte Symbole, bestimmte Eigenschaften, bestimmtes Auftreten. Da haben wir Sozialisierungsstrukturen in Deutschland, die oft bedeuten, dass Verhalten von Frauen, je nachdem, was sie sagen, anders interpretiert wird, als wenn es ein Mann sagen würde. Das sind alles Strukturprobleme, an die könnte man rangehen. Frauen haben auch Interesse daran, sich zu engagieren. Die haben auch Interesse daran, in Gremien zu gehen. Die haben auch Interesse an Karrierewegen. Aber wir haben aktuell noch nicht die völlig gleichen Chancen überall. Und da sind die skandinavischen Länder, Neuseeland und Island zum Beispiel, deutlich weiter und schaffen Strukturen, in denen das eben besser geht. Die haben nicht nur die strengeren Antidiskriminierungsgesetze, die auch eher greifen, sondern die haben eben viele Regelungen, die mit kultureller Akzeptanz zu tun haben, mit einer frühen Gleichberechtigungserziehung in der Kindheit, mit Schule und Medien, die auf sowas achten. Die haben Quoten in der Politik, die haben Quoten in der Wirtschaft, die dafür sorgen, dass sich einiges ändert. Und die machen viel im Sinne von eben Mentoring und Förderprogramme. Da sind wir wieder bei dem, was kann getan werden, damit Menschen mit Interesse, müssen ja gar nicht nur Frauen sein, junger Nachwuchs generell, eben gefördert werden und Beratung bekommen, wie sie sich entwickeln können. Das wiederum tut ja allen gut. Und dann sind wir noch bei den sozialen Sicherheitsnetzen, die ja beispielsweise Menschen, die Care-Arbeit leisten, zugutekommen. Beispielsweise die Kinderbetreuung, aber auch die Pflege von Alten und Kranken rund im Familienkontext. Das sind statistisch gesehen bei uns in der Gesellschaft auch eben größtenteils die Frauen. Und je mehr soziales Sicherheitsnetz wir haben, je mehr Strukturförderung wir haben, Kita-Plätze, gute Schulen, Beratungen für Menschen, die pflegen, Beratung für Familie und Beruf, Coaching-Angebote für Eltern, desto mehr können wir Menschen da integrieren. Und das kommt den Frauen zugute, aber ich glaube auch der ganzen Gesellschaft.
Ich habe 2 Fragen. Eine geht ganz schnell. Die war noch vorhin zu der Geschichte, wo du gesagt hast, der Mensch in der Formulatur hat nur die beiden Herren angesprochen. Hat der sich denn dann dauerhaft verändert? Oder ist das nur bei der einen peinlichen Begegnung?
Wir haben ihn nicht mehr gesehen.
Okay.
Ich würde es gerne behaupten, aber den haben wir tatsächlich nicht mehr gesehen. Das war ein Praktikum während, also leider keine Formulatur, sondern wirklich Unterricht an der Uniklinik.
Okay.
Und den haben wir leider nicht nochmal zu Gesicht bekommen.
Na gut, hoffen wir das Beste. Aber wir haben gerade gesprochen über die Gremien. Ich nehme an, wo es dann auch fehlt an weiblicher Präsenz, ist Chefarztposten. Ärztliche Direktorinnen werden wir wenig haben, nehme ich an. Ne? Oberärztinnen wahrscheinlich auch schon weniger als Oberärzte. Also da muss man ja wahrscheinlich als nächstes ran. Ist das was, was kommen wird, allein durch die schiere Zahl? Oder würdest du sagen, da brauchen wir jetzt nicht nur einerseits strukturell Quote, aber wahrscheinlich, du hast ja von Mentorinnen gesprochen und Mentoren, wahrscheinlich braucht es da auch immer wieder Mediziner, die sagen, okay, ich erkenne das mal, ich bin eben dann doch als Mann privilegierter als Frau, ich fange jetzt eben auch gezielt an, junge Ärztinnen zu fördern und springe sozusagen über meinen Schatten. Ich werde mir meines eigenen Bias bewusst, oder?
Ich glaube, dass Unternehmen das einfach schlicht brauchen. Das brauchen sie für den Nachwuchs, weil wir eben viele Ärztinnen haben, die fertig werden mit dem Studium und ihre Arbeitsstellen suchen und mit den Füßen abstimmen, wo die Arbeitsbedingungen entsprechend sind, dass sie bleiben wollen. Ich glaube aber auch wirklich daran, dass da gerade ein Umdenken stattfindet und Arbeitgebende feststellen, dass diese Arbeitsbedingungen, die Förderung sind und Familienfreundlichkeit bedeuten, allen zugutekommen.
Also ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist, schlicht und einfach. Also wenn ich mich an skandinavische Länder erinnere, dann ist einer der entscheidenden Unterschiede, dass die sehr viel mehr Kinderbetreuung haben in allen Bereichen. So, jetzt ist es so, dass im Gegensatz zu vor 20 Jahren oder so, Ärzte und Ärztinnen ja dringend gesucht werden. In der Klinik, niedergelassen, du arbeitest im Bereich Allgemeinmedizinisches Kompetenzzentrum. Das heißt, ihr kümmert euch um Hausärzte, ihr kümmert euch auch darum, Hausärzte zu gewinnen in größerer Zahl, weil wir ja wirklich ein riesen Defizit an Hausärzten haben. 5.000 fehlen in Deutschland, in 10 Jahren sollen 10.000 sein. Also Ende ist überhaupt nicht absehbar. So, und wenn jetzt Kliniken, vor allen Dingen Kliniken, um Nachwuchs werben müssen, dann werden die ja gar nicht umhinkommen, Kinderbetreuung einzuführen, und zwar konsequent und flächendeckend und für alle. Ich habe Zahlen gefunden, dass ungefähr 50% der Kliniken Kinderbetreuung haben. Andere Zahlen sagen 30 bis 40. Keine Ahnung, was stimmt. Warum? Aber auch wenn die Kinderbetreuung da ist, heißt es ja nicht, dass man Platz findet. Also das ist dann ja immer noch Problem 2. Also ich denke mir, dass das die entscheidende, die wirklich alles entscheidende Stellschraube ist. Ich weiß nicht, ich würde sehr, sehr konsequent das für das Hauptproblem halten, oder?
Das ist bestimmt einer der Schlüssel. Wobei du ja schon richtig gesagt hast, da sind wir nicht bei der Alleinlast bei den Frauen, sondern das kommt den Eltern so oder so zugute. Ne? Ob jetzt der Vater mehr Elternzeit nimmt oder die Mutter. Aber das ist ein guter Schritt, dass eben Kinderbetreuung wichtig ist, dass die Häuser das teilweise anbieten oder Kooperationen haben und die Kitas in der Nähe fördern. Dazu kommt aber auch noch viel anderes. Die Frage ist, wie die Arbeitszeiten angepasst werden zu den Betreuungsmöglichkeiten. Wie mit dem Thema Elternzeit bei beiden Geschlechtern bzw. allen Geschlechtern umgegangen wird. Wie mit dem Thema Überstunden umgegangen wird, mit dem Thema Urlaubstage und Fehlzeiten, Jobsharing, gibt es Anteile, die ich im Homeoffice machen kann. Also da kann man viel, viel, viel tun, was Familienfreundlichkeit bedeutet. Und die Positivbeispiele, die müssen sich rumsprechen. Ich habe in einer ganz tollen Klinik früher gearbeitet, relativ spezialisiertes Haus, aber 7 Stationen, also auch nicht klein. Und in dieser Klinik waren 2 Papas, die langfristig in Elternteilzeit gehen wollten. Also die nach ihrer Elternzeit jeweils zurückkamen und gesagt haben, ich kann jetzt eben in Zukunft die nächsten Jahre so und so viel Prozent arbeiten und nicht mehr voll. Was ja relativ verständlich ist, wenn die Kinder ein gewisses Alter haben. Die hatten aber das Problem, dass die Schichtübergabezeiten nicht mit den Betreuungszeiten der Kita matchten. Also die Morgenübergabe war nun mal morgens schon um 7:30 und die Kita öffnete erst um 7:30. War also nach Adam Riese nicht möglich. Und bei der Nachmittagsübergabe war es ähnlich. Die passte einfach nicht. Und dann hat damals die Führungsebene von dem Haus gesagt, gut, wir sprechen jetzt mit allen Mitarbeitenden, wir überlegen uns was, weil wir wollen auf die langjährigen Mitarbeiter auch nicht verzichten. Wir suchen nach Lösungen. Die Morgenübergabe fand dann in Zukunft um 8 Uhr statt. Wer erst um 8 Uhr Dienstbeginn hatte, war dann halt noch nicht umgezogen, aber hat teilgenommen und die Sorgenkinder besprochen. Wir anderen haben in der Regel zwischen 7:30 und 7:30 angefangen, Papierkram gemacht, schon mal Blut abgenommen, was auch immer. Und so hat das funktioniert. Und nachmittags war es ähnlich. Die Sorgenkinder wurden dann schon um 15 Uhr übergeben. Wer länger gearbeitet hat, ist wieder auf seine Station, hat sich teilweise auch über das Feedback aus der Übergabe gefreut und dann vielleicht noch das ein oder andere nachgebessert oder umgesetzt. Und diejenigen, die beispielsweise dann um 3:30 die Kinder abholen mussten, sind dann entsprechend los. Ein super gutes System. Hat großartig funktioniert. Und von diesen Lösungsmodellen brauchen wir mehr.
Was aber jetzt auch danach klingt, dass es kein Hexenwerk ist, sondern erstmal davon abhängt, dass die Leute einfach willig sind.
Absolut.
Das Problem zu akzeptieren und zu sagen, wir leben in modernen Zeiten. Und ich finde es besonders schön, dass eben in diesem Fall 2 Männer da sozusagen das gemacht haben, weil das ist nämlich, ich glaube, es ist auch kein Zufall, das älteste Buch zumindest, was ich kenne für Kinder, wo es einen alleinerziehenden Vater gibt, hier, Willi Wiberg heißt er auf Deutsch, ist ein schwedisches Buch. Ja, weil da war das eben schon immer so, dass Väter auch alleine ihre Kinder großgezogen haben. Und dann kommen wir vielleicht auch da mal aus dieser Gender-Falle raus, dass immer Frauen verzichten müssen, weil die ja sich um die Kinder kümmern müssen.
Okay, ich stimme ja allem zu und ich will ja auch,
ich höre das Aber irgendwie. Aber.
Nein, es gibt auch ein großes Aber. Also erstmal glaube ich, dass das kein großes Problem ist, weil sich das von selber erledigt, weil die Kliniken einfach gezwungen sind, sich entsprechend auf ihre potenziellen Mitarbeiter einzustellen, weil sie damit einfach gut werben können. Und eine Klinik, die keine Kinderbetreuung anbietet, gräbt sich da möglicherweise selber ihr Grab, weil sie einfach schwerer Mitarbeiter finden wird. Insofern glaube ich, ist das nur eine Frage der Zeit, bis dieses nach skandinavischem Modell einfach passiert, weil es logisch ist, zwangsläufig ist. Was sich so schnell nicht ändern wird, sind Frauen und Männer per se. Ich habe eine lustige Zahl gefunden, nämlich die, dass bei Ärztinnen sind 80% der Partner berufstätig. Und bei Ärzten sind 55% der Partnerinnen berufstätig. Das hat jetzt aber nicht unbedingt nur mit den objektiven Möglichkeiten zu tun. Ganz doofe Frage an dich, Katharina. Wenn wir die Dinge optimiert haben. Also es ist die Frage nach einer gütigen Fee und sie hat einen Zauberstab und es ist jetzt alles wirklich im optimalen Bereich. Wie wird sich das dann verändern? Also werden dann in allen Positionen 50% Frauen sein oder gibt es Dinge, die einfach nicht veränderbar sind?
Du meinst, wir sind in einer Situation, in einer Gesellschaft, wo wir eben nicht mit Geschlechterklischees groß werden und wo wir alle gleich sozialisiert werden, wo die Mädchen genauso viel Fußball spielen wie die Jungs und die Jungs Rosen tragen können? Oder was meinst du?
Das Problem ist, dass wir natürlich solche Umgebungen in der Regel nicht schaffen. Also es gibt eben sehr wenige Umgebungen, wo man das dann ausprobieren kann. Deswegen kommt es einem auch immer so vor, als ob das unabänderlich ist. Es gibt dann ab einem gewissen Alter schon auch Unterschiede, die man merkt. Aber die haben wenig mit Hobbys oder so zu tun.
Auch die alte Farbfalle, ne? Vor ein paar Jahrhunderten war die Farbe der Frauen immer blau.
Genau.
Ja, im Christentum die Farbe der Gottesmutter Maria, die Damenfarbe und die Farbe der Männer als Symbol der Macht war dann eher das Rot als Herrscherfarbe der Königshäuser. Und dann hat sich das vor gut 100 Jahren dann gedreht aus verschiedenen
Gründen. Ja, lustigerweise, da kann ich noch was beisteuern. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt. Und Jungs trugen, und zwar auch noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts, rosa, das sogenannte kleine Rot. Ja, und Mädchen wurden grundsätzlich in Blau eingekleidet. Aber das ist, genau, aber das spielt ja auch keine Rolle. Aber, also ich glaube letzten Endes.
Also jedenfalls die spannende Frage von Magnus war ja die, wo könnten wir denn hin?
Genau.
Also das Zusammenleben der Leute bleibt gleich. Aber wo könnten wir hin, wenn wir in der Medizin alle Dinge, in deinem Sinne, der auch mein Sinn ist in dem Sinne, ne? Also Kinderbetreuung überhaupt keine Frage. Diese Dinge, die dann schlicht und einfach alle Probleme, die man haben kann, aus dem Weg räumen. Wo kommen wir dann hin? Was wird dann passieren?
Ich glaube, dass dann relativ unabhängig vom Geschlecht sich das Individuum aussuchen kann, was passt zu mir, ja, was ist mein Fachgebiet in der Medizin, werde ich eher Chirurgin, werde ich eher Gynäkologe, werde ich Fachärztin für Allgemeinmedizin. Ich glaube, dass wir einen deutlich angenehmeren Arbeitsalltag für alle gestalten können, egal welches Geschlecht, egal ob Eltern, egal ob andere Care-Arbeit, dass wir weniger Burnout und Depression haben bei unseren Beschäftigten in den jeweiligen Häusern, wenn wir da angenehmere Bedingungen schaffen. Wenn wir beispielsweise in festen Kernzeiten die wichtigen Karrieremeetings und Besprechungen haben und nicht noch abends um 18 Uhr, wie in Skandinavien. Wenn wir modulare Randzeiten gestalten, wenn wir gute Vernetzungsstrukturen schaffen, wie Mentoringstrukturen und Austausch. Wenn wir Homeoffice ermöglichen, wo es eben möglich ist, beispielsweise bei Papierkram, den man ja auch im Homeoffice machen könnte. Ich glaube, dass das wirklich insgesamt die Teams voranbringen kann, überall.
Und wenn das jetzt alles so wäre, würdest du glauben, dass wir diese erstaunliche, ungleiche Verteilung in den einzelnen Fachbereichen zum Beispiel gar nicht mehr hätten?
Ich glaube tatsächlich, dass wir sie dann nicht mehr so arg hätten. Ich kann mir vorstellen, dass es immer noch aufgrund der Identifikation mit dem eigenen Körper und einem gewissen Wunsch von den PatientInnen eher sein kann, dass wir etwas mehr männliche Urologen haben und dass wir eher etwas mehr GynäkologInnen haben. Aber wahrscheinlich hätten wir dann die GynäkologInnen in Führungspositionen genauso gut bezahlt wie die Männer. Und wahrscheinlich wäre es eben mehr am Individuum gelegen, was wir wählen, und weniger an der Sozialisierung.
Gynäkologie, Urologie, das ist ja nun begründbar. Also ich würde mit Verlaub ungern zu einer Urologin gehen.
Es wäre übrigens auch ganz schön creepy, wenn du jetzt sagen würdest, ich möchte eigentlich nur zu einer Urologin gehen. Möchte ich an der Stelle einfach auch mal sagen. Ja?
Einverstanden, einverstanden. Aber insofern halten wir mein Verhalten für relativ normal diesbezüglich. Und es wäre ja wünschenswert, wenn es dann mehr männliche Urologen gäbe und mehr Gynäkologinnen. Aber in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Kinder- oder Neurochirurgie oder so, du würdest erwarten, dass es dort auch relativ gleich, von der Anzahl der Leute her gleich wäre, oder nicht?
Ja, ob wir jetzt in irgendeinem Fach 5% mehr und 5% weniger haben, ich glaube tatsächlich, dass wir dann nah an der Mitte sind. Ich meine, Gleichberechtigung muss ja im Leben nicht immer 50% und 50% heißen. Ja? Wir können auch in einer Partnerschaft gleichberechtigt sein, wenn wir nicht mit allem exakt halbe-halbe machen, weil wir eine unterschiedliche Präferenz haben. Ich verlasse, wenn mein Mann saugt, mit den Katzen beleidigt, das Wohnzimmer, da stehe ich auch zu. Dafür mache ich bei uns die Steuer und den Überweisungspapierkram. Ich fühle mich trotzdem gleichberechtigt und er sich auch, weil wir uns anders aufteilen. Und ich glaube, so ergebnisoffen muss dann jeder Mensch auf seine Berufswahl gucken können und dann frei sein in der Entscheidung und in der Absprache.
Ja, wir brauchen ja keine Quoten, damit wir 50% Chirurginnen und Chirurgen haben. Die brauchen wir ausdrücklich nicht. Trotzdem glaube ich, nach meiner Erfahrung im Studium und von den Leuten her, die ich da im Studium gesehen habe, dass Männer tatsächlich eher technikbegeistert sind. Und das tatsächlich, dass die mehr dazu neigen, Chirurgen werden zu wollen.
Erzähl das der deutlichen Mehrheit kroatischer Programmiererinnen. Also es gibt zu allem, was du sagst, wie gesagt, das ist ja anekdotisch. Insofern, es gibt natürlich auch, zu allem gibt es aber Gegenbeweise und es gibt auch Studien. Übrigens, da muss ich ja sagen, ich bin ja ganz froh, dass wir so viel über hier gesellschaftliche Themen reden, weil sonst hätte ich ja kaum was zu bieten. Ich muss dir auch als Soziologe sagen, du kannst natürlich gegen eine Quote sein, aber dass sie wirken, die Quoten, ist so zahlreich bewiesen.
Ja, Moment, dass sie wirken, wenn sie umgesetzt werden, dann wirken sie natürlich. Das ist keine Frage von Wirkung.
Auch, dass sie dauerhaft die Gesellschaft verändern. Also, dass sie ein gutes, probates, und das ist das Schöne, und das will ich dir einfach nur mal als Gedanken mitgeben. Also, wenn wir jetzt eine Quote einführen würden für weibliche Führungskräfte in der Medizin, sagen wir ruhig ab einer gewissen, ab Oberarzt, sagen wir so, ne? Darunter brauchen wir uns ja nicht aufhalten, nehmen wir, was da ist, ja. Dann sagt die Studie, dass man kein schlechteres Personal kriegt, das ist ja immer die große Angst, also zumindest in Bereichen, wo es genug Nachwuchs gibt. Und was dann auch schön ist, wenn dann die Quote erfüllt ist, dann können wir die Quote so ändern, dass sie dann auch die männlichen Kollegen schützt. Ja, weil das möchte ja auch keiner, dass dann auf einmal keine Männer mehr eingestellt werden. Stell dir mal vor, Magnus, das wäre doch schrecklich. Das Interessante ist ja, dass zu den Quoten gibt es Studien, es gibt ja auch eine Diskussion, die ich noch für, das wurde eben so en passant erwähnt. Also selbst wenn man als Frau eine Führungsposition ergattert hat, hat man ja A, nicht immer den Rückhalt, auch in den Gremien, in denen man sitzt, was ganz furchtbar ist. Aber vor allem hat man nicht das gleiche Geld in der Regel. Und auch darüber gibt es ja eine große Diskussion. Ich bin ganz großer Verfechter von gleicher Arbeit, gleiches Geld. Nicht, weil es im Einzelfall nicht Leute gibt, die dann doch mehr machen und sich mehr anstrengen und es verdient hätten. Klar, gibt es immer. Aber weil sozusagen es ganz viele Leute gibt, die sich anstrengen und nicht das gleiche bekommen. Übrigens auch Männer, die nicht so, ich sag mal, mit Genitalien auf dem Tisch ihre Gehaltsverhandlungen führen. Die sind ja genauso benachteiligt.
Ja. Ich glaube, dass das Problem trotzdem ein anderes ist, zumindest zum Teil. Ich habe eine Kollegin, deren Namen ich jetzt mal nicht nennen werde, die arbeitet in der Medizin und sie ist Professorin und sie hat ein Riesenproblem eigentlich immer, weil alle ihre männlichen Kollegen, und das sind alles männliche Kollegen, also auf dieser Ebene, in ihrem Bereich, also in anderen Bereichen ist es anders, aber in ihrem Bereich sind es alles männliche Kollegen und die haben alle eine Frau, die ihnen den Rücken frei hält. Und das ist natürlich ein richtig entscheidender Faktor.
Und hat sie keinen Mann oder hat sie einen Mann, der ihr nicht den Rücken frei hält?
Sie hat einen Mann, der ihr nicht den Rücken frei hält. Okay. Und das ist natürlich ein wirklicher Unterschied. Und das zu kompensieren ist schwer.
Das kann sich ändern.
Ja, aber es ändert sich nicht durch eine Quote. Es ändert sich vielleicht durch eine Optimierung der Bedingungen, darüber haben wir gesprochen, also durch eine Optimierung von vor allen Dingen Kinderbetreuung, das ist ja der alles entscheidende Faktor, den man dann noch entsprechend einbetten
aber
kann.
Aber dass mit die Quote kein Allheilmittel ist, das ist
ja,
doch klar.
Ja.
Ich,
Moment,
ne?
Natürlich.
Da sind wir alle dabei.
Da sind wir uns einig. Nur, wir müssen halt Dinge ändern, die wir ändern können und zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht alles ändern können. Und die Tatsache, dass sie tatsächlich männliche Kollegen hat, die alle eine nicht berufstätige Frau haben, das können wir nicht ändern. Also jedenfalls nicht durch Dinge, die wir vorschreiben.
Ändern können wir das hoffentlich schon, ne?
Ja, aber nicht durch Dinge, die wir vorschreiben. Und
das stimmt.
Wir müssen uns halt darauf einstellen. Wir müssen Dinge wahrnehmen und wir müssen uns darauf einstellen. Und da sehe ich halt eben die Vorbildfunktion der skandinavischen Länder, so wie ich es kennengelernt habe. Weil das machen die anders. Und daraus ergibt sich dann ja auch eine etwas andere Einstellung. Daraus ergibt sich die Tatsache, dass es dort, weil es die Möglichkeiten gibt, eigentlich schon komisch rüberkommt, wenn eine Frau nicht berufstätig ist. Wobei man jetzt umgekehrt sagen muss, jede Frau darf auch für sich entscheiden, nicht berufstätig zu sein. Jeder Mann darf es auch, aber jede Frau darf es auch. Es darf jetzt auch nicht dazu führen, was zum Teil dann auch schon der Fall ist, dass man doof angeguckt wird, wenn man sagt, nee, ich möchte jetzt mit Kindern. Ich habe eine gute Freundin, die hat, also Medizinerin, die hat auch mit mir studiert, die hat dann ausgesetzt und 3 Kinder gekriegt. Die hat locker für 10 Jahre ausgesetzt. Und dann hat sie etwas sehr Beeindruckendes geschafft. Sie ist einfach wieder zurück an die Klinik. Das ist aber natürlich total schwer, weil aus deinen damaligen Assistenzärzten sind jetzt plötzlich Chefärzte geworden. Du fängst nicht da an, wo du gewesen wärst, wenn du weitergemacht hättest. Du fängst einfach relativ weit unten wieder an und hast dann auch noch den Nachteil, dass du die gesamte technische Entwicklung der letzten, ich weiß nicht, 10 Jahre, vielleicht waren es 8, vielleicht waren es 12, weiß ich nicht, die gesamte Entwicklung nacharbeiten musst. Es ist sehr schwer, das durchzustehen, aber sie hat es durchgestanden und ist jetzt in einem Zustand allerhöchster Zufriedenheit. Also sie arbeitet und das war für sie genau der richtige Weg. Sie hätte es vielleicht anders gemacht, wenn es optimale Kinderbetreuung damals gegeben hätte, ist ein bisschen her. Vielleicht hätte sie es auch nicht anders gemacht, wenn es das gegeben hätte. Und dass sie wieder zurückgefunden hat, beeindruckt mich außerordentlich. Ich glaube, daran scheitern dann auch viele, weil es schwer ist.
Ich würde dich gerne fragen, Katharina, du hast ja nun ganz viele junge Ärztinnen, die du fortbildest. Und die bekommen bestimmt auch oft zu dir und wollen deinen Rat. Und ich kann mir vorstellen, das wird so eine Standardfrage sein. Ich möchte gern Karriere machen. Was rätst du mir? Ich würde gern vielleicht auch Familie haben. Wie bringe ich das unter einen Hut? Was sagst du denn?
Also schönerweise merken wir in der Allgemeinmedizin, dass das nicht mehr nur Frauenfragen sind. Wie versorge ich meine Kinder und mit Weiterbildung weiter voran und gehe meinen Karriereweg, sondern das sind die Themen der Familie.
Top.
Den Unterschied merken wir deutlich. Wir haben einen Ticken mehr Frauen an den Kompetenzzentren in der Allgemeinmedizin statistisch gesehen. Und wenn wir aber gucken, wer arbeitet phasenweise Teilzeit für die Care-Arbeit irgendeiner Art, beispielsweise für die Kinder, dann sind das Männer und Frauen. Und das gleicht sich nach und nach an.
Na super.
Da habe ich jetzt nicht im Detail, wer in welcher Familie wie viele Monate zu Hause bleibt. Bitte nicht falsch verstehen, so detailliert habe ich die Zahlen nicht. Aber auch die Männer gehen in Elternzeit. Auch die Männer reduzieren ihre Stunden danach eine Zeit lang, bis die Kinder ein gewisses Alter haben. Und die Männer wie die Frauen wünschen sich da die entsprechenden Strukturangebote. Beispielsweise die Vermittlung an Stellen, wo sie eben trotzdem willkommen sind und mit 80% auch gerne arbeiten können. Die wünschen sich die gute Kinderbetreuung. Die wünschen sich die entsprechenden Strukturbedingungen, Männer wie Frauen. Und wir haben immer mehr Familien, die sich Beratung dazu wünschen und Seminare und Workshops und Netzwerke wünschen zum Thema, ja, wie strukturieren wir das denn? Ja, weil wir brauchen dann eben ein Peer-to-Peer-Teaching. Wie können wir uns denn organisieren? Was ist denn ein Karrierejahr? Wie teilt ihr euch denn die Wochentage auf? Und wie macht ihr das denn zu Hause? Wie leben wir denn Gleichberechtigung? Wie gesagt, es muss nicht immer 50-50 bei der Elternzeit sein. Aber es hilft ungemein, wenn die modernen Paare davon ausgehen, im Zweifel machen wir mit allem halbe-halbe. Müssen wir gar nicht erst diskutieren. Mhm. Ist dann eben Gleichberechtigung. Vielleicht passt es aber auch bei uns strukturell anders. Ja, eine Kollegin, die sagt, oh, ich bin jetzt fast fertig und könnte die Fachgebietsprüfung ablegen. Mir fehlen halt 10 Monate. Wäre schön, wenn ich die machen könnte. Wo der Partner sagt, gut, pass auf, dann gehst du eben nur 4 Monate in Elternzeit und ich gehe 10. Ich bringe dir die erste Zeit das Kind zum Stillen. Ich bin ja dann zu Hause und das kriegen wir hin. Und das wird vom Arbeitsklima her auch genutzt. Und danach geht sie aber hin und arbeitet die nächsten 2 Jahre 80%, weil er war ja länger in der Elternzeit. Mhm. Das ist auch ein absolut faires Konzept. Und über solche Modelle müssen wir sprechen. Oder wie teilen sich Eltern auf, was so dieses leidige Thema kindkrank, Kinder sollen ja auch mal krank werden, habe ich gehört, angeht, damit nicht immer die gleiche Person dann plötzlich auf der Arbeit fehlt. Mhm. Ist natürlich sehr praktisch, wenn man wie ich dann einen Mann hat, der vor allem mit Computer und Akten arbeitet und der sagt, pass auf, immer den ersten Tag kindkrank nehme ich, weil Akten sind geduldiger als Menschen, bis auf den einen großen Teamtag im Monat. Das ist dann immer dein erster Tag und schön. Aber das haben ja nicht alle. Und wenn man dann von anderen Eltern hört, hey, wir haben uns die Wochentage aufgeteilt. Es gibt, das weiß ich, Montag und Donnerstag bin ich lang in der Praxis. Da hat mein Mann einen kurzen Tag. Das heißt, dann ist er dran fürs Abholen. Ergo, wenn Kind krank, sind das seine 2 Tage, weil er hat eh nur den kurzen Tag. Und 2 Tage bin ich eben dran und hole früh ab. Entsprechend dann andersrum, wenn ein Kind krank wird, ist das mein Tag. Also ich meine so Lösungsmodelle, dass es darüber einen Austausch gibt. Und den kriegen wir über Fortbildungen, über Mentoring-Netzwerke oder über spezielle Seminare und Beratungen zu diesem Thema. Wie kann ich beispielsweise als junge Eltern meinen Alltag gestalten?
Also das hast du ja super erklärt und du hast auch zu Recht natürlich gesagt, dass gerade wenn es um Betreuung geht, die Männer jetzt auch wissen wollen, wie kriege ich das unter einen Hut. Aber dann gibt es ja noch diesen kleinen Karriereteil. wo wir gerade noch gesprochen haben, ja. Oh, da ist noch viel Nachholbedarf. Und wenn jetzt aber eine junge Ärztin sagt, Mensch, ich will jetzt auch Familie haben, mein Mann macht auch ein bisschen was, aber ich will unbedingt Chefärztin werden zum Beispiel.
Naja, macht auch ein bisschen was, ist dann schon der Fehler. Ne? Egal, ob ich einen Mann oder eine Frau zu Hause habe, da sollte man sich schon ähnlich aufteilen. Mhm. Und sollte die Care-Arbeit dann eben auch gemeinsam
schultern. Okay, dann macht der 50% oder 70, ne? Aber trotzdem.
Ja, ich hasse diese Frage, hilft dein Mann im Haushalt? Ja. Oh, Entschuldigung, das muss ich richtig stellen, wir leben zusammen.
Ja, ja.
Das ist auch sein Haushalt. Ja. Ja? Oder hilft dein Mann mit der Kinderbetreuung? Das sind seine.
Ja, ja.
Also die haben wir durchaus gemeinsam in die Welt gesetzt. Und die Frage, wie teilt ihr euch denn auf und wie organisiert ihr euch? Finde ich total legitim.
Okay, du hast völlig recht. Ich nehme alles zurück und will trotzdem aber nochmal auf diesen Aspekt, junge Frauen, die gerne Karriere machen wollen und wo es eben heute noch nicht so ist, dass man sagen kann, du hast genauso gute Chancen wie ein junger Mann, der das studiert oder in der Ausbildung. Ne?
Da sind wir beim Thema nützliche Netzwerke, sich gegenseitig unterstützen, sich wie bei jedem Mensch, der sich Karriere überlegt, überlegen, wo will ich denn eigentlich hin? Mhm. Was sind meine Ziele? Was sind meine Etappenziele? Welche Wegbegleitenden brauche ich denn dafür, um die zu erreichen? Was ist Wissen, was mir fehlt? Was ist Struktur, die mir da fehlt? Was sind gute Netzwerke, die ich nutzen kann in meiner Fachgesellschaft, durch Mentoring, durch Coaching? Was brauche ich denn? Oder andersrum, eben aufs Private geblickt, was sind denn Zeitfresser, die ich mag? Stichwort Kinder. Und was sind Dinge, die kann ich auslagern oder die können wir als Paar auslagern und bewusst gemeinsam abgeben? Wenn es einen Haushalt gibt mit kleinen Kindern und mit wenig Unterstützung im Haushalt, dann ist Karriere und Energie für Karriere natürlich schwieriger. Mhm. Kann man sich überlegen, möchte ich jede Mahlzeit alleine kochen? Möchte ich jeden Einkauf selber machen, beziehungsweise halbe halbe? Möchten wir hier immer abwechselnd putzen? Oder investieren wir, dass eben jemand für diese Care-Arbeit teilweise bezahlt wird? Weil dann habe ich mehr Energiezeit für die Dinge, die wirklich zählen. Einmal für die beruflichen Sachen, die mich voranbringen und eben auch für die schöne Zeit mit meiner Familie. Wir müssen Entlastungsstrukturen schaffen, auch für uns selber, auch im Kleinen, auch im Privaten. Das müssen wir lernen. Uns selber entlasten müssen wir auch lernen. Thema Burnout und Depression, jetzt unabhängig vom Alltag mit Kindern.
Und jetzt hätte ich noch eine ganz andere Frage. Wir haben ja jetzt darüber geredet, mehr Frauen in der Medizin, okay. Mindestens genauso spannend finde ich die Frage, was heißt das denn jetzt in der Konsequenz? Anders gesagt, wie unterscheiden sich Frauen und Männer? Was heißt das für die Medizin? Was heißt das für die Behandlung? Was heißt das für die Patienten? Gibt es da tatsächlich Unterschiede aus deiner Sicht? Oder ticken wir relativ ähnlich?
Ich merke in der jüngeren Generation und in meinem Fachgebiet keine großen Unterschiede. Ich hospitiere bei Menschen und nicht bei Geschlechtern, wenn ich hospitiere. Und die einen arbeiten eher so und die anderen eher so. Und die eine Chefin führt eher so und der andere Chef eher so. Aber je jünger die Generation ist, desto weniger Unterschiede merke ich persönlich da in meinem Alltag in der Allgemeinmedizin. Sag ich ganz ehrlich.
Also für Patienten wäre es eigentlich egal, ob es sich um einen männlichen oder weiblichen Arzt handelt.
Egal würde ich nicht sagen, weil es ja auch auf die Menschen ankommt. Es gibt ja auch Menschen mit Missbrauchserfahrungen oder mit psychischen Präferenzen aus ihrer Biografie. Es gibt Menschen mit Autismus-Spektrumstörungen, die das ein oder andere Geschlecht irgendwie mit Beruhigung assoziieren und eher dahin gehen. Also Menschen sind halt verschieden. Deswegen ist es ja auch schön, wenn wir verschiedene Angebote haben. Ich als Ärztin passe bestimmt zu vielen Patientinnen super gut und zu anderen Patientinnen passe ich ganz schlecht. Das ist auch okay, sollte jeder den Arzt oder die Ärztin, die er verdient.
Aber du glaubst, dass du nicht zu einigen Patienten gut und zu anderen schlecht passt, weil du eine Frau bist, sondern eben nur, weil du bist, wie du bist.
Aufgrund der Biografie von einigen Menschen kann ich mir das vorstellen. Wie gesagt, spezielle Hintergründe, ne, das kann schon sein. Aber ich glaube, dass die Art und Weise, wie ich bin, da hoffentlich im Vordergrund steht.
Es sind dann eben eher individuelle Präferenzen der Leute.
Genau.
Und man kann nicht grundsätzlich sagen, diese Gruppe bevorzugt immer mehr Frauen oder Männer, ne, wenn ich das richtig verstehe.
Aber ich würde trotzdem glauben, die Medizin war in dem Punkt männlich, weil wir einfach nur männliche Ärzte waren. Also hier 1954, Sauerbruch, da gab es Frauen, die spielten keine Rolle. Die spielten aber auch keine Rolle in der Forschung, also immer von Ausnahmen abgesehen. Aber sie spielten eben auch keine Rolle sozusagen in der Wahrnehmung der Patienten. Und ich würde schon glauben, dass die Tatsache, dass jetzt Frauen in die Medizin, sind sie ja längst, also in großer Zahl in der Medizin drin sind, nicht in den obersten hierarchischen Ebenen oder jedenfalls in kleineren Zahlen. Bei Oberärztinnen ist übrigens die Hälfte doch weiblich. Also da sind Frauen auch knapp 50% habe ich gelesen. Aber die Zahlen.
Katharina, dein Gesicht sagt mir,
ja.
Du hast eine andere Intuition gehabt, oder?
25-30%. Es sollte mich freuen, wenn sich das dreht, aber ganz ehrlich, Studien und Situationen.
Genau, also um die Zahlen müssen wir uns nicht streiten, aber jedenfalls, da haben sich die Zahlen auch erheblich verschoben. Und meine Hoffnung wäre schon, dass sich die Medizin allein durch die Tatsache, dass mehr Frauen in der Medizin sind, ändert. Einfach auch ändert in der Wahrnehmung. Ich meine, es gibt ja Krankheiten, die zum Beispiel, die wirklich bei Frauen andere Symptome, teilweise andere Symptome haben als bei Männern. Und ich glaube, dass es durchaus hilfreich sein kann, wenn Ärztegruppen, also auf einer Station, Männer und Frauen gleichermaßen sind. Ich habe in der Psychiatrie gearbeitet und ich hatte mir eine gerontopsychiatrische Station geteilt mit einer Kollegin. Und ich hatte stark den Eindruck, dass die Tatsache, dass wir Mann und Frau waren, durchaus hilfreich war. Jetzt sehe ich plötzlich ein Nicken.
Ja, natürlich. Wie gesagt, also gerade im psychischen Kontext, dass PatientInnen, die Gewaltopfererfahrungen gemacht haben, vielleicht eher zu dem Geschlecht gehen, was sie nicht misshandelt hat, sondern zu dem anderen. Keine Frage. Ja, ist doch gut, wenn wir da eine Ansprechperson haben, mit der wir dann nicht eben die Gewalterfahrung assoziieren.
Also übrigens, ich habe eine etwas differenziertere Statistik zumindest von 2024 gefunden. Da ist es so, die reine Oberarztposition, da ist es tatsächlich so, dass 45% immerhin weiblich sind. Also und Tendenz nach oben. Das hat sich doll geändert. Aber leitende Oberarztposition mit Professur sind es dann eben nur noch 18%. Klinikdirektion sind es 15%. Also es wird besser, es drückt nach oben, aber es ist noch beileibe nicht oben angekommen. Ich wollte gerne nochmal drauf hinaus und sozusagen das, was ihr eben besprochen habt, da gibt es ja keine Studie zu, das müssen wir abwarten, wie das sich entwickelt, wie die Präferenzen sind. Aber so oder so, es gibt ja, das wissen wir alle, glaube ich, einen großen Nachholbedarf an Achtsamkeit und Aufmerksamkeit und auch Forschung, was jetzt anbelangt weibliche Körper und medizinische Prozeduren, die daran durchgeführt werden, Medikamente, die ihnen verabreicht werden und so weiter und so fort. Und das müssen wir ja dann auch nicht sagen, ob es nur toll ist, weil jetzt mehr Frauen eben Medizin studieren. Es kann ja auch sein, dass die nächste Generation, wie du sie beschreibst, Katharina, die deutlich sensibler ist mit solchen Themen, ja, mehr auf Gleichberechtigung achtet, auch sich ein anderes Selbstverständnis hat, dass da auch die Männer sozusagen das mehr machen. Also ist das bereits so oder braucht es dafür auch nochmal andere Strukturen? Oder würdest du sagen, alleine dadurch, wie die Medizin sich jetzt personell verändert und mit der jungen Generation, wird dann ja dieser große Nachholbedarf so ein bisschen gestillt?
Die Studien, die medizinischen Studien, die es jetzt zu Medikamenten heute gibt und zu verschiedenen Erkrankungen, auf denen ganz viel Wissen fußt, die sind ja größtenteils an relativ gesunden, jungen, weißen Männern durchgeführt worden.
Ja.
Und darauf fußt ganz viel von unserem Wissen. Und da sind ganz viele Bevölkerungsgruppen bisher nicht gesehen und beachtet worden aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, bis da wirklich ein richtiger Wissenswandel stattgefunden hat, bis wir lernen, Forschung da anders zu machen, da wird wahrscheinlich noch Zeit vergehen. Mhm. Weil es ist ja nicht nur damit getan, überhaupt zu sagen, okay, dann haben wir eben auch Probandinnen bei diesen Forschungen, sondern dann müssen wir auch überlegen, brauchen wir Forschung für Menschen mit Multimedikation, multimorbide PatientInnen. Ja, das ist aber schwierig, die haben ihre Vorerkrankungen, wie viele Menschen unterschiedlicher Hautfarbe brauchen wir in diesen Studien, wo kriegen wir die aber jeweils her? Wir wollen ja auch nicht falsch selektieren an unterschiedlicher Stelle. Das ist jetzt überhaupt nicht mein Schwerpunktgebiet. Und ich glaube, die Frage ist wahnsinnig komplex.
Ja, das ist auch völlig okay. Also Magnus zum Beispiel und ich besprechen zu, würde ich sagen, 90% Dinge, die auch nicht aus seinem Schwerpunktgebiet sind. Deswegen ist ja auch eine Meinung interessant. Aber das würde ich aber von euch beiden auch gerne wissen. Und das darf ruhig einfach nur eine Meinung sein. Einerseits sprechen wir, wenn wir jetzt über so die tollen neuen Möglichkeiten von KI sprechen und so weiter. Da gibt es immer wieder dieses Stichwort, individualisierte Medizin. Also da geht es tatsächlich darum, dass man vielleicht ein Medikament irgendwann entwickelt, passgenau auf ganz wenige Patienten oder sogar einen Patienten zugeschnitten, weil der jetzt genau diese Art von Krankheit hat oder so. Da gibt es ja ganz viel Hoffnung, ja, bei Krebsarten, die sehr unterschiedlich ausgeprägt sind oder bis hin zu mRNA-Geschichten, die man dann ganz genau anpassen kann. Das denken wir einerseits. Aber wir alle wissen, KI funktioniert nur mit Daten, einer großen Menge verlässlicher Daten. Und die gibt es ja anscheinend überhaupt nicht. Also für nicht weiße, nicht gesunde, nicht Männer. Ja, muss man ja auch sagen. Das ist doch erstmal ein Widerspruch. Ich bin ja Laie, aber mir scheint, ohne eine quasi Forschungsoffensive, wo man Dinge fördert, wo man auch quasi alte Studien wiederholt, an denen ja zum Beispiel die Pharmaindustrie gar kein Interesse mehr hat, weil die Patente sind sozusagen ausgelaufen, ohne das stehen wir ein bisschen blöd da, oder? Wie seht ihr das? Katharina, vielleicht magst du anfangen.
Ja, was die Medizin da an sich gerade an Fortschritt erlebt, ist natürlich sowieso unglaublich. Also wann war denn das? In der Tagesschau vor ein paar Tagen erst, letzte Woche? Ich weiß es gerade gar nicht. Da ist ja, apropos seltene Erkrankungen, Daniel, ist ja ein Kind geheilt worden in den USA mit so einem ganz seltenen Gendefekt, irgendwie CPS1-Mangel, glaube ich, war das. Und diese Therapie ist für dieses Kind konzipiert worden. Mhm. In Rekordzeit, bevor dieses Kind eben schwerst krank werden und früh versterben konnte, haben die Medizinerinnen da innerhalb von wenigen Wochen diese Therapie entwickelt und dieses Kind geheilt. Also apropos individualisierte Medizin, da passiert vieles. Und ich glaube, die Allgemeinmedizin, deswegen habe ich eben so geschmunzelt, schmunzelt da besonders, weil wir ja sagen, wir machen Medizin für den ganzen Menschen und wir begleiten den ganzen Menschen möglichst ganzheitlich. Das rennt natürlich offene Türen ein.
Mhm. Und Magnus, wie siehst du diesen Widerspruch? Also ich habe das Gefühl, einerseits haben wir hier schon irgendwie autonom operierende Medizinroboter, also nur mal als Gleichnis, und andererseits werden irgendwelche Leute dann doch noch mit einem Faustkeil operiert.
Naja, also einerseits ist es ja relativ logisch, dass man mit alten, gesunden, weißen, jungen Männern gearbeitet hat, weil es die Studien einfach einfacher machte. Also man hatte keine Probleme mit Schwangerschaft, das ist auch ein Risiko. Und ich würde es auch begrüßen, dass meine Mutter nicht an einer Studie teilnahm, als sie noch nicht wusste, dass sie schwanger war. Das war erstmal ein Grund für damals. Und dann, glaube ich,
es war nicht unbedingt böse Absicht.
Nein, es war einfach logisch. Und das Zweite ist, das ist, glaube ich, auch heute nicht mehr der entscheidende Punkt. Ich war neulich, hatte ich ein Gespräch mit einem Prof, da ging es um ein Medikament, was man in der Krebstherapie benutzt. Und da gibt es eine ganz seltene, gar nicht so seltene Genveränderung. Und wenn du die Genveränderung hast, dann wirkt das Medikament fatal, weil es nicht abgebaut werden kann. Dann hast du plötzlich dieses Medikament, was bekanntermaßen in der und der Dosierung hervorragend wirkt, hast du es plötzlich fünffach überdosiert und dann fällst du tot um. Und das kann man mittlerweile genetisch testen, dass du eben, ob du zu dieser Gruppe gehörst. Und das ist mittlerweile auch ein Standard, das zu tun. Also es ändert sich gerade ganz viel, was wirklich individuelle Medizin angeht. Und einerseits ist es wichtig zu unterscheiden zwischen Männern und Frauen, aber das ist gar nicht mehr der einzige Unterschied, sondern es gibt eben Unterschiede in verschiedensten genetischen Bereichen, die sich erheblich auf die Krankheit auswirken. Unsere Zukunft wird darin bestehen, dass wir bei vielen Medikamenten vorher, das ist ja auch technisch gar nicht mehr schwierig, einen Gentest in einem bestimmten Bereich machen. Und dann wissen wir eben, ob du dieses Medikament, ob das das geeignete ist, ob du es verträgst, ob wir an der Dosierung schrauben müssen oder so. Und das ist das, was sich jetzt in kurzer Zeit deutlich verändern wird. Das Problem, Männer und Frauen, und dass tatsächlich die Medikamente zu, weiß ich nicht, 90-70% tatsächlich nicht für Männer entwickelt, aber an Männern getestet und dann sozusagen entsprechend zugelassen wurden. Das Problem besteht aber noch einige Zeit weiterhin. Unbestreitbar. Mhm.
Aber dann haben wir natürlich auch so andere Beispiele. Da geht es jetzt vielleicht gar nicht nur um Medikamente. Also das wisst ihr auch besser als ich, aber zwei Dinge sind bei mir immer hängen geblieben. Magnus, wir haben schon mal in der Sendung auf Radio 1 auch darüber gesprochen, dass man eben erst in den letzten Jahren gemerkt hat oder angefangen hat, öffentlich zu machen, dass Herzinfarkte bei Frauen eben oft anders aussehen als bei Männern und dass die nicht entdeckt wurden. Das andere ist, dass mir mal ein Frauenarzt, der schon lange auch in gynäkologischer Forschung aktiv ist, gesagt hat, wir können Fortbildung machen ohne Ende. Die meisten kommen bei bestimmten Beschwerden trotzdem nicht darauf, dass die Frau eine Endometriose haben könnte. Das ist aber wahnsinnig weit verbreitet. Also da scheint es ja doch sozusagen noch andere, Katharina, du nickst ja und zwinkerst, also für die, die jetzt nur hören, da scheint es doch auch noch viel Nachholbedarf zu geben.
Wir brauchen die passenden Fortbildungen. Mhm. Vom Studium an in der Lehre müssen bestimmte Dinge integriert sein. Das Gute ist auch da, immer diese frohen Botschaften, ich weiß, aber das Gute ist auch da, das passiert wirklich.
Ja, super. Das ist doch, wir hören ja gerne frohe Botschaften.
Ne, ich habe im Studium schon gelernt, bei Frauen zeigt sich ein Herzinfarkt statistisch gesehen anders als bei Männern und zwar wie folgt. Seid wachsam. Wir haben diese Fälle im Studium schon bekommen.
Super.
Und wir haben auch jetzt Fortbildungen zum Thema Hauterkrankungen auf unterschiedlich farbiger Haut. Wie zeigen die sich? Gab es auch lange nicht. Brauchen wir jetzt auch. Und Ähnliches. Also da tut sich zum Glück einiges. Wir brauchen die Fortbildung, wir brauchen die Weiterbildung, wir brauchen die Hospitation, um da voneinander zu lernen. Bei der Medizin wächst das Wissen so wahnsinnig schnell. Wir können nicht alle uns alles selber belesen als ÄrztInnen und up-to-date bleiben. Wir brauchen da den Austausch.
Aber das medizinische Wissen wächst erheblich, ja. Aber die Defizite, die wirklich beklagenswert sind, sind ja sehr grundsätzliche Defizite. Also die Tatsache, dass Endometriose kein allgemein bekanntes Phänomen ist, ist natürlich unakzeptabel. Und dass sich ein Herzinfarkt anders äußern kann, wohlgemerkt, bei Männern und bei Frauen, das sind ja Dinge, die sind so grundsätzlich, dass man die wirklich glaube, die müssten auch im Studium mit dem Holzhammer in die Köpfe geprügelt werden. Nein, weil es einfach wichtig ist und viel, viel, viel
mir entscheidend. Mir gefällt deine moderne Art der Pädagogik.
Ja, mir auch. Ich glaube, dass diese grundsätzlichen Dinge häufig, naja, die gehen unter zugunsten der geilen Technik, die wir zur Verfügung haben oder so. Also aus der Neurologie kann ich nur beklagen, kaum sehen wir einen Patienten, hat er schon einen Kernspinnen. Aber manchmal ist es auch hilfreich, ihn mal anzugucken. Und wenn er den Mund aufmacht, weil er irgendwas gefragt wird, ist es auch nicht unbedingt ohne Relevanz, was er sagt und wie er es sagt. Und zu beobachten, wie der Patient einmal durch den Raum geht, wenn er sich unbeobachtet fühlt, ist für den Neurologen auch nicht ganz unwichtig. Aber wir haben uns so in die Technik verliebt, dass wir diese Dinge einfach, naja, teilweise verlernt haben.
Du öffnest der Allgemeinmedizinerin das Herz. Vielen lieben Dank.
Entschuldigung. Wir haben uns ja kurz vorher zu zweit unterhalten können, bevor Daniel dabei war. Und in dieser sehr intimen Atmosphäre habe ich ja gestanden, und das sage ich auch laut und deutlich, dass die Arztgruppe, vor der ich die größte Hochachtung habe, nicht meine neurologische Profession ist und auch nicht die, was weiß ich, Neurochirurgen, die heldenhaft am Gehirn operieren, sondern die Hausärzte, weil die nämlich den undankbaren Job haben, dass sie jeden Tag 50 oder 70 oder ich weiß nicht, wie viele Patienten sehen. Und einer von denen, also für einen wäre es fatal, wenn man übersehen hätte, dass er einen sehr merkwürdigen Herzinfarkt hatte oder, wie du erwähnt hast, einen sehr merkwürdigen Hirntumor mit untypischen Symptomen. Und die Verantwortung, die tragt er ja ohne Netz und doppelten Boden, weil der Patient geht raus und dann ist er weg. Und dann sieht ihn kein zweiter mehr bei der nächsten Visite, weil es die nächste Visite im Krankenhaus nicht gibt, weil wir gar nicht im Krankenhaus sind. Und das ist eine Aufgabe der Hausärzte, die mit dem Ansehen, vor allen Dingen innerhalb der Ärzteschaft, so gar nicht korrespondiert.
Auch da darf sich einiges tun. Vielen Dank.
Ich würde gerne noch eine Frage stellen und vielleicht wiederholen wir unser kleines Triumvirat irgendwann. Aber jetzt abschließend würde ich doch was fragen. Also wir haben in diesem Podcast auch darüber geredet, dass es sehr starke Indizien dafür gibt, dass wenn Männer und Frauen anders sind, dass vieles, das allermeiste eben doch auf die Sozialisation zurückzuführen ist. Und vielleicht auch ein bisschen was auf den Hormonspiegel, aber vieles auf die Sozialisation. Ich möchte jetzt mal sagen, es ist egal, warum Frauen in der Regel besser zuhören, kommunikativer sind, mehr Empathie haben. Egal, ob das jetzt sozusagen anerzogen ist oder durch ihre Biologie. Aber es ist so. Also das zeigen Studien ja auch immer. Haben wir dann auch die Chance, dass mit mehr Ärztinnen in Zukunft die Medizin ein bisschen menschlicher und menschenfreundlicher wird? Was glaubt ihr?
Die menschenfreundliche Medizin braucht ein menschenfreundliches System. Mhm. Wenn wir gleichberechtigte Geschlechter haben, die gute Arbeitsbedingungen für alle gestalten, dann schaffen wir auch gute Bedingungen für die Gesundheit von unseren Patientinnen.
Und ich höre raus, da müssen aber die Männer ganz genauso mitmachen beim Kampf um diese besseren Strukturen.
Da müssen alle mitmachen und ich würde es weniger Kampf nennen als mehr positives Gestalten.
Okay.
Menschen sind ja ein Stück weit lernfähig und können sich bessere Arbeitsbedingungen gemeinsam gestalten. Stichwort mit den Füßen abstimmen oder eben Systeme entwickeln. Mhm. Und da glaube ich fest dran. Und da profitieren dann eben alle von. Ich werde lieber in der Notaufnahme gesehen von einer Kollegin, die nicht seit 15 Stunden arbeitet und davor schon 6 Nächte gemacht hat, sondern lieber gesehen von jemandem, der sich in einem Dreischichtsystem von 8,5 oder 9 Stunden mit guten Übergaben ablöst und ausgeschlafener ist.
Ja, das ist irre, oder? Wir lassen Leute nicht einen LKW fahren oder ein Flugzeug fliegen, wenn sie irgendwie eine Schicht hinter sich haben. Aber irgendwie eine Operation, das geht dann noch immer, ne?
Da muss man vielleicht auch manchmal Seele schließen, die nicht zwingend erforderlich sind, um dann die Seele zu öffnen, die für die Notfälle da sind und ein ausgeruhtes Team zu haben. Auch da, es gibt ja die Lösungsansätze. Wir müssen uns offener zu Lösungen austauschen. Ich sehe, dass in den jüngeren Generationen eben die Förderung dieser MINT-Fächer bei den Frauen dazu führt, dass es mehr und mehr angeglichen wird. Das Stichwort mit den Informatikerinnen hat Daniel da schon genannt, mit der Sozialisierung. Und ich bin gespannt, wo wir da in 50 oder in 100 Jahren sind. Vor 200 Jahren gab es keine Ärztinnen in der Medizin in unseren Breitengraden. Und wer weiß, wo es hingeht.
Katharina, vielen, vielen Dank für diesen tollen Austausch. Auch vielen Dank für die Arbeit, die du täglich machst. Ja,
ja, eine Ehre und eine Freude. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte.
Und von mir auch noch vielen Dank.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.